In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin freier Radios im Ländle. Die heutige Ausgabe vom 29. November 2012 kommt von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. In unserem ersten Beitrag geht es um grün-rote Kulturpolitik. Kollege Michel sprach dafür mit Laila Koller, Mitglied des Sprecherinnenrats der Landesarbeitsgemeinschaft der kulturellen und soziokulturellen Zentren. Der zweite Beitrag kommt von Kollegin Luca. Sie widmet sich dem Thema Transsexualität und Menschenrechte in einem Gespräch mit dem Verein ATME e.V. aus Ludwigsburg. Zunächst noch ein Hörtipp.
Jede medikamentöse Behandlung wird mit dem Patienten abgestimmt. Es gibt auch die Situation, dass Patienten zu uns sagen, wir hätten gerne ein Medikament und wir sagen, stopp, wir würden uns das gerne erstmal beobachten, wie sich das entwickelt und dann gemeinsam entscheiden. Es gibt da alle Verhandlungskonstellationen, wenn ich so sagen darf.
Es besteht auch die Wahlfreiheit dann für den Patienten.
Ja, keine medikamentöse Behandlung ohne informierte Einwilligung. Mhm. Das gilt sowieso überall in der Medizin und da sollte die Psychiatrie keine Ausnahme machen.
Am 12. November 2012 hat der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Heidenheim, Dr. Martin Zinkler, einen offenen Brief an die Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger verfasst, aus dem hervorgeht, dass auf eine gesetzliche Grundlage zur medikamentösen Zwangsbehandlung verzichtet werden kann. Ein ausführliches Gespräch dazu von Kollege Mirko findet ihr auf dem freien Radionetz freie-radios.net. Und jetzt die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 29. November 2012. Ein Bildungsplan für mehr Gerechtigkeit, so verkündet es das Online-Portal des Landes baden-württemberg.de. Das Kultusministerium will die Gerechtigkeit im Bildungssystem erhöhen und, Zitat, eine größere Durchlässigkeit des Schulsystems erreichen. Ein zentrales Ziel der Reform sei, Zitat, das individuelle und kooperative Lernen an allen Schularten zu stärken und somit alle Schülerinnen und Schüler bestmöglichst zu fördern. Mit neuen Abiturstandards der Kultusministerkonferenz KMK im Oktober 2012 soll sichergestellt werden, Zitat, dass an den Gymnasien von Beginn an durchgehend bis zum Abitur gymnasiale Standards zugrunde gelegt werden. Die Kultusministerin Gabriele Warminski-Leuthäuser, Zitat, wir wollen die Leistungsfähigkeit der Gymnasien weiter stärken und die Schülerinnen und Schüler wie bisher bestmöglichst auf das Abitur vorbereiten. Wir wünschen uns einen aktiven Austausch zwischen Gymnasium und Gemeinschaftsschulen und werden eine konstruktive Zusammenarbeit nach Kräften unterstützen. Zitat Ende. An der beginnenden Reformierung sollen Gymnasialpädagogen sowie VertreterInnen aller anderen Schularten einbezogen werden. Für die neuen Bildungspläne, die bis spätestens Juli 2015 fertiggestellt sein sollen, werden eigens Kommissionen aus Lehrkräften gebildet. Sprinkleranlage für soziale Einrichtungen. Ein explodierter Gasofen in einer Behindertenwerkstatt der Caritas in Titisee-Neustadt verursachte den Brand, der am Montag 14 Menschenleben forderte. Die Ursache ist nach wie vor unklar. Neben 9 Schwerverletzten sind 2 Etagen der Einrichtung nicht weiter benutzbar. Für den kommenden Samstag wurde Trauerbeflaggung von der Landesregierung angeordnet. Nun wurden Forderungen nach Sprinkleranlagen, die in derartigen sozialen Einrichtungen bisher nicht vorgeschrieben sind, laut. Innenminister Gall von der SPD, der zusammen mit Ministerpräsident Kretschmann den Unglücksort besuchte, warnte jedoch vor übereilten Bewertungen bezogen auf diese Forderungen. Statt Betroffenheit und Mitgefühl zu bekunden, solle man eher an die Realisierung eines effizienten Brandschutzes, zum Beispiel auch in Kindereinrichtungen, gehen, heißt es in einem Kommentar auf rdl.de. Freiburger Burschenschaft, brauner Sumpf in weißer Villa. Die Burschenschaft Teutonia, beheimatet in einer Villa im edlen Freiburger Stadtteil Viere, wirbt in ihrem aktuellen Semesterprogramm mit einem Zitat von Michael Regener. Der ehemalige Sänger der rechtsradikalen Band Lanzer, der wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung mehrere Jahre in Haft saß, wird in dem Rundschreiben der Teutonen, das auf der Nachrichtenplattform linksunten.indimedia.org veröffentlicht wurde, als deutscher Lyriker bezeichnet. Bei dem verwendeten Zitat, frei geboren zu werden, ist Schicksal, frei zu leben nicht und frei zu sterben, das ist Pflicht, handelt es sich um den Refrain aus einem Musikstück von Regeners zweiter Band, die Lunikow-Verschwörung. Just dieses Musikstück erfreute sich auch bei der NPD so großer Beliebtheit, dass sie es im Jahr 2009 auf CD presste. Sie hatte während seiner Haftzeit 2009 sogar eine Demo für den prominenten Rechtsrocker organisiert. Die Teutonia zählt sich im Richtungsstreit innerhalb der deutschen Burschenschaft zu den liberalen Bünden. 2011 drohte sie gar mit einem Austritt aus dem etwa 120 Bünde starken Dachverband, da dieser den Teutonen zu rechtslastig sei. Auf Anfragen von RDL schweigt die Burschenschaft Teutonia weiter beharrlich. Ehemalige Sicherungsverwahrte erhalten Entschädigung, so eine Meldung des SWR. Das Land Baden-Württemberg hatte die Sicherungsverwahrung von 4 Straftätern, nachdem sie bereits 10 Jahre lang unter Verschluss gehalten worden waren, um weitere 8 bis 12 Jahre verlängert. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention, entschied das Oberlandgericht Karlsruhe. Den 4 Klägern, die in den 1970er und 80er Jahren wegen Vergewaltigung zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, steht eine nachträgliche Entschädigung zwischen 49.000 und 73.000 Euro zu. Das Urteil bestätigt die Entscheidung des Landgerichts in erster Instanz, gegen die das Land Berufung eingelegt hatte. Eventuell will das Land Baden-Württemberg eine Revision vor dem Bundesgerichtshof beantragen. Eckart Kiesewetter, Anwalt von 3 der 4 Kläger, sagte dem SWR, Zitat, eine rot-grüne Landesregierung, die immer darauf pocht, dass Menschenrechte eingehalten werden, soll akzeptieren, dass es auch im Lande Baden-Württemberg oder in der BRD Menschenrechtsverstöße gab und dazu stehen und nicht versuchen, durch juristische Finessen sich hier zu entziehen. Zitat Ende. 30.000 Euro hat der Prozess das Land gekostet. Das sei reine Geldverschwendung, so der Richter. Nun ist es an der Zeit, Zitat, einen Schlussstrich zu ziehen. Ansonsten ging es nach Straßburg, so der Anwalt der Sicherungsverwahrten, und dort werde man Recht bekommen. Die Verhandlung um die Frage, ob Straftäter nach zu langer Sicherungsverwahrung eine Entschädigung bekommen müssen, ist ein absolutes Novum. Das Landgericht Karlsruhe berief sich auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Zur Neuregelung der Sicherungsverwahrung haben sich Bund und Länder bis Mai 2013 verpflichtet. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht bereits 2011 festgelegt. In Baden-Württemberg brachte die grün-rote Regierung Ende Oktober einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Landtag ein, über den bis zum Ende des Jahres entschieden werden soll. Zurzeit gibt es in Baden-Württemberg etwa 70 Sicherungsverwahrte. Die Unterbringung muss sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts deutlich von einer Haft unterscheiden. In der Praxis jedoch werden die Menschen zunehmend in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht. Hier handelt es sich um eine weitere juristische Finesse, denn als in Anführungsstrichen psychische Störung, Voraussetzung für eine Einweisung, gilt Nikotinsucht ebenso wie eine Depression. Stellungnahme des UASTA der Uni Freiburg: Neonazis an der Uni entgegentreten, linke Projekte schützen. Im vergangenen Semester haben Recherchen der autonomen Antifa Freiburg ergeben, dass es sich bei einer Studentin der Politikwissenschaft um einen Neonazi handelt. Der UASTA, die unabhängige Studierendenvertretung der Universität Freiburg, Zitat, bekennt sich zu Demokratie und Toleranz und fordert den Universitätsvorstand zur Aufarbeitung der Thematik auf. Der Studentin wird vorgeworfen, sich an rechtsextremistischen Demonstrationen beteiligt zu haben und Mitglied der Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten zu sein, einem in Anführungsstrichen nationalrevolutionären Flügel innerhalb der NPD. Sie sei höchst aktiv in Neonazi-Foren, unter anderem der inzwischen verbotenen Plattform tiasi.net, und habe dort rassistische, homophobe und antisemitische und gewaltverherrlichende Inhalte verbreitet. Obwohl sie wiederholt auf diese Aktivitäten angesprochen wurde, hat sie sich bisher nicht dazu geäußert, heißt es in der Stellungnahme des UASTA. Weiter, Zitat, unsere Mitstudierenden fühlen sich schon allein durch ihre Anwesenheit in Seminaren, Vorlesungen oder auch in der Bibliothek unwohl und bedroht. Deswegen fordern wir das Rektorat auf, zu dem Fall Stellung zu beziehen und sich von jeglichem rassistischen, nationalistischen und menschenverachtenden Gedankengut klar zu distanzieren. Vor allem im Hinblick auf die große Vielfalt unter den Studierenden und Lehrenden ist solches Verhalten nicht vertretbar. Wir nehmen diese als wertvolle Bereicherung nicht nur für die Lehre, sondern auch für den Uni-Alltag wahr und schätzen sie. Rassistische Äußerungen wie, Zitat, ich würde Geschlechtsverkehr zwischen Ariern und Rassenfremden unter Strafe stellen und, Zitat, rassenfremd alles, was nicht weiß ist, erfüllen unserer Meinung nach den Tatbestand der Volksverhetzung. Daher sehen wir die Staatsanwaltschaft Freiburg in der Pflicht zu ermitteln. Es ist nötig, gegen organisierte Neonazi-Strukturen vorzugehen. Wir, der UASTA der Universität Freiburg, stehen für eine pluralistische, weltoffene Gesellschaft ohne Diskriminierung in jeglicher Form. Daher sprechen wir uns gegen Rassismus, Faschismus und jede andere Form menschenverachtenden Gedankengutes aus und stellen uns solchen Tendenzen entschieden entgegen. Zitat Ende, UASTA Freiburg. Der Uaster äußerte sich außerdem zu Anschlägen auf linke Projekte in Freiburg. Zitat: Die Studierendenschaft der Uni Freiburg ist entsetzt über den Brandanschlag auf das besetzte Haus in der Gartenstraße. Nicht nur Nazis bedrohen die Gartenstraße 19, auch der Stadtverwaltung ist das besetzte Haus in der Innenstadt ein Dorn im Auge. So geht die Stadt seit Mitte 2011 gegen das besetzte Haus mit einer baurechtlichen Verfügung vor, die verhindern soll, dass im Vorderhaus gewohnt wird. Der Aufenthalt im Hinterhaus wurde gänzlich verboten. Mit dieser Verfügung versucht die Stadt Druck auf den Besitzer der Gartenstraße 19 auszuüben und diesen so zu einer Räumungsklage zu bewegen. Auch das zum zweiten Jahrestag geplante Straßenfest wurde vom Ordnungsamt mit einer Allgemeinverfügung verboten und durch die Polizei verhindert. Zitat Ende. Mittlerweile, so heißt es, beteiligte sich auch das Monopolblatt Badische Zeitung, Zitat, an der Stimmungsmache gegen die Gartenstraße 19, während die Mehrheit der AnwohnerInnen sich überwiegend positiv zur Besetzung äußern. Zitat Uaster: Die Gartenstraße ist ein offenes, nicht kommerzielles Projekt mit Fahrradhilfe, Werkstatt, Info- und Umsonstladen. Dieser Freiraum im Herzen Freiburgs muss erhalten bleiben. Zitat Ende. Kollege Michel sprach mit Laila Koller vom E-Werk Freiburg. Film ab.
Hallo Laila.
Guten Morgen Michel.
Fangen wir doch mal mit der Kulturpolitik an. Anderthalb Jahre sind ins Land gestrichen. Die Kulturpolitik der grün-roten Koalition ist jetzt doch in Umrissen vollkommen klar. Ihr habt auch schon von profitiert. Gibt's denn überhaupt nichts mehr zu kritisieren? Alles zufriedenstellend? Eitel Sonnenschein im Lande trotz verhangener Wolken draußen?
Ja, das ist eine schöne Journalistenfrage, natürlich. Also, es gibt, also tatsächlich haben wir einfach jetzt erstmal allen Grund, wirklich der grün-roten Regierung dankbar zu sein, weil sie hat die ewig und ewig und drei Tage von der CDU-Regierung ja auch schon versprochene berühmte 2-zu-1-Förderung wirklich umgesetzt. Ja. 2-zu-1 bedeutet, auf 50 Cent, den eine Kommune einem soziokulturellen Zentrum zahlt, ein Euro, den die Kommune zahlt, legt das Land nochmal 50 Cent drauf. Genau. Und unter der CDU-Regierung waren es halt über 30 Jahre lang nur so, je nachdem, um die 30 Cent maximal. Ja? Mhm. Und das ist einfach ein erheblicher Unterschied. Also das hat
Planungssicherheit,
das
kann man sagen.
Das heißt Planungssicherheit, das heißt, wir haben 19 neue Stellen geschaffen im Land, muss man sagen. Ich meine, wir sind ja ein kleiner Verband, wir können uns jetzt nicht messen mit Riesenverbänden, aber immerhin vertreten wir 60 soziokulturelle Zentren und das ist schon eine Menge. Also es sind Stellenaufstockungen passiert, es sind Zivis eingestellt worden, es sind auch richtige neue Stellen geschaffen worden in einigen Zentren. Man geht risikoreicher an das Programm heran, man hat ein bisschen mehr einfach Planungssicherheit. Also das hat den Häusern auf jeden Fall richtig gut getan. Und das ist sicheres Geld, worüber wir uns ganz besonders freuen. Wir waren ja jetzt weiter im Gespräch mit Landtagsabgeordneten, dass sie es wirklich in ihren regulären Haushalt eingestellt haben. Also es steht da jetzt einfach mit 3 Millionen noch was irgendwie drin und das sind immerhin 1,2 Millionen mehr als früher. Also das ist schon ein richtiges Wort, jetzt einfach in der Verhältnismäßigkeit.
Klar,
wir reden natürlich immer davon, es ist klar, das ist natürlich ein ganz geringer Prozentsatz insgesamt des Kulturhaushaltes und der wiederum natürlich auch nur 2-3% des Gesamthaushalts beträgt. Also wir reden jetzt wirklich über kleine Beträge.
Aber trotzdem bestimmte Formen von Verstetigung. Auf der anderen Seite ist der Kultursektor ja ein Sektor, der tendenziell sehr, wie soll man das ausdrücken, international orientiert ist. Das Feld der Multikulturalität und Interkulturalität erschlossen hat. Wie sieht es denn da aus? Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr, glaube ich, jetzt ein Förderprojekt bekommen?
Also du sprichst jetzt wahrscheinlich, also wenn wir bei der Landespolitik sind, den Innovationsfonds
Da
gibt es eben diesen Innovationsfonds, der beinhaltet 3 Millionen. Die sind vergeben worden durch eine Jury, in der auch unsere Freiburger Journalistin Bettina Schulte von der Badischen Zeitung sitzt. Das ist natürlich für uns Freiburger, wir sind dabei wirklich ganz gut weggekommen. Also jetzt nicht nur wir, sondern auch das Theater Marienbad. Also mehrere Träger können jetzt wirklich Projekte durchführen und sind mit dabei. Uns hat das natürlich wahnsinnig gefreut. Also wir im E-Werk sind mit dabei mit einem Projekt, das wir mit Kubus zusammen machen. Man konnte auf 3 Schienen beantragen, innovative Kunst und Kultur, Interkultur und kulturelle Bildung. Wir sind jetzt auf der Schiene kulturelle Bildung gefahren, weil wir ein Kooperationsprojekt mit Kubus machen. Kubus ist eine super tolle Einrichtung, die genau auf der anderen Seite der Dreisam sitzt.
Und vom E-Werk aus gesehen.
Vom E-Werk aus gesehen, ja. Und wir haben noch nie so richtig systematisch zusammengearbeitet. Wir sind sozusagen befreundet und kennen uns natürlich und haben mal dies und das. Aber wir haben noch nie so eine systematische Zusammenarbeit gehabt. Und darüber freuen wir uns natürlich. Und wir machen ein ganz tolles Jugendprojekt, das heißt Parcours, nichts, was uns hindert. Und geht eben von dieser jugendkulturellen Form des Parcouring aus. Und das heißt, dass Jugendliche selber Kunst machen auf ganz verschiedenen Ebenen, sowohl skulptural arbeiten, als auch eben diese Parcoursform ausüben werden, als auch Video, was weiß ich, was ihnen alles einfällt. Und es wird auch ein Theaterprojekt erarbeitet, das im E-Werk dann aufgeführt wird. Und wir werden am letzten Septemberwochenende 2013 werden wir also ein richtig kleines 2-Tage-Festival da wahrscheinlich veranstalten können. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Also kann man doch sagen, alles Paletti, oder was?
Alles eitel Sonnenschein. Naja, also du kennst mich, wir bleiben trotzdem natürlich kritische Geister. Also wir finden, dass in diesem Bereich Interkultur tatsächlich einfach man noch mehr gestaltend tätig sein könnte. Ich meine, ich verstehe das natürlich, sagt jetzt die Regierung, ja, was soll man denn noch alles machen? Und da haben wir jetzt noch gar kein Geld. Und dann gibt es wieder die berühmten globalen Minderausgaben und so weiter. Aber oft geht es ja auch nicht nur ums Geld, sondern auch um die Haltung. Mhm. Und meiner Meinung nach, wir hatten jetzt gerade einen großen Bundesfachkongress Interkultur in Hamburg, der sehr spannend war mit sehr vielen Themen inhaltlicher Art, Vorträgen und so weiter. Da heißt es zum Beispiel so programmatisch neue Narrativen für ein neues Deutschland. Also eine ganz selbstbewusste Generation ist ja inzwischen angekommen, die sich nicht mehr über ihren Migrationshintergrund defizitär definieren lassen will von der Mehrheitsgesellschaft.
Sowieso nicht.
Ja? Und das ist wirklich, also das ist einfach die Aufgabe, wie schafft man denn das jetzt? Also strukturelle Benachteiligung fördernd quasi aufzuheben, ohne zu stigmatisieren und ohne immer in diese Rekulturalisierungsfalle auch zu verfallen. Ja? Also, dass es einfach zu einer Selbstverständlichkeit kommt, dass man einfach, was weiß ich was, egal ob man jetzt marokkanische, amerikanische oder Ostalbwurzeln hat oder ob man aus dem Arbeitermilieu oder aus dem, was weiß ich was, aus dem Adelig ist oder aus dem Großbürgertum kommt, dass das alles zu Hintergründen werden, ja? Also kulturelle Hintergründe, die jemand eben hat, prägt, die er in seiner Freiheit und mit gleichen Rechten, Bürgerrechten ausüben kann.
Geht es euch da genauso wie in vielen Feldern oder viele jetzt so sagen, man kratzt so ein bisschen, aber die alten Strukturen sind dann noch da, oder?
Ja, selbstverständlich, aber ich meine, das kann man, also ich meine, wer politisch naiv wäre gewesen, wer was anderes erwartet hätte, muss man dazu ja sagen. Also die ganzen Behördenstrukturen sind ja die gleichen. Und natürlich war das jetzt eine Wahl und keine Revolution. Also ich denke, man muss da einfach auch wenn wir ein bisschen realistisch bleiben. Trotzdem, finde ich, gab es eben gestaltende Signale, also gerade eben in unsere Richtung und in Richtung der freien Kultur. Davon wünschen wir uns natürlich mehr und sind aber jetzt einfach fürs Erste schon mal natürlich zuversichtlicher, als wir es unter 30 Jahren CDU-Regierung sein konnten. Das ist einfach auch ein Fakt. Ja.
Aber es ist, ihr habt noch nicht so den Eindruck, das ist schon jetzt sehr eingerostet.
Also ich finde, von Rost kann man jetzt nach 1,5 Jahren noch nicht unbedingt sprechen. Also ich eher im
oder festgezurrter schon wieder. Also das heißt, bestimmte Zurrungen aufgezurrt, aber doch andere Knoten.
Also ist meine Wahrnehmung jetzt nicht. Ich habe eher das Gefühl, alle Beteiligten üben noch.
Mhm. Okay, kleinen Nachschlag auf unseren kulturpolitischen Streifzug machen.
Ja, es gibt ein Thema, das ich doch noch ganz gerne ansprechen wollte. Nämlich, wir haben ja diese 2:1 Förderung, wie ich schon erwähnt habe, nun bekommen. Allerdings wurde eine sogenannte Obergrenze eingezogen. Die liegt bei 350.000 Euro Landesmittel. Das ist jetzt nicht so ganz wenig. Das ist natürlich schon eine Menge. Das setzt ja 700.000 Euro kommunale Mittel. Das erreichen wir im E-Werk zum Beispiel bei weitem nicht.
Es gibt aber einen, wir könnten das auch erreichen.
Ja, klar. Es gibt aber natürlich ein Zentrum in Pforzheim, das eben diese Obergrenze erreicht und das tatsächlich sozusagen gedeckelt wird. Also die bekommen dann eben nur bis zu dieser Summe von 350.000 Euro Landesmittel. Und das halten wir natürlich nicht für richtig, diese Begrenzung. Der Punkt liegt darin, dass sie natürlich Angst haben, dass ihnen der Topf sozusagen aus dem Ruder läuft, wenn auch immer mehr und immer größere Zentren dazukommen. Denn es gibt ja keinen Closed Shop mehr. Es können jetzt wirklich Leute aufgenommen werden in die LAGs und auch Gelder dann über das Land erhalten. Das heißt, dass wir sind natürlich eine totale Wachstumsbranche und das ist wiederum eine eine Begrenzungsregelung, die wir jetzt auch kulturpolitisch nicht für richtig halten, gerade im Verhältnis auch zu den staatlichen und kommunalen Einrichtungen, die ja viel, viel besser gefördert werden. Und es ist nicht einsehbar, warum nicht auch ein soziokulturelles Zentrum groß werden kann.
Ja.
Ja, ich bin mit Kim Schicklang verbunden von dem Verein Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Warum habt ihr euch gegründet, Kim?
Wir hatten uns gegründet im Jahr 2008 im Rahmen der Menschenrechtsberichterstattung oder wie man es auch nennen kann, an die Vereinten Nationen. Also wir waren ein paar Menschen, die schon einen Menschenrechtsbericht geschrieben hatten 2006 und haben dann gemerkt, dass das mehr ist als einfach nur einen Brief zu schreiben, sondern dass da auch viele, viele andere sozusagen Berichte noch geschrieben werden müssen und haben dann gesagt, wir gründen einen Verein, um die Situation transsexueller Menschen zu verbessern.
Und wie ist die aktuelle Situation transsexueller Menschen?
Es ist ja so, dass Transsexualität immer noch als psychische Störung gilt. Ähnlich wie Homosexualität, es war ja auch so, dass bis Anfang der 70er Jahre Homosexualität als psychische Störung galt, beziehungsweise, das kommt jetzt darauf an, welche Diagnosemanuale man betrachtet, also im Zusammenhang mit dem amerikanischen Manual, das aber auch verwendet wird in anderen Ländern, unter anderem auch Deutschland, dem DSM, war das so, dass Homosexualität bis in die 70er Jahre als psychische Störung galt und in der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation bis in Anfang der 90er Jahre. Und Transsexualität ist da immer noch so geführt, weil man nicht anerkennen möchte oder es immer noch Theorien gibt, dass transsexuelle Menschen, wenn sie sich äußern zu ihrem eigenen Geschlecht, tatsächlich da die Wahrheit sagen, sondern es wird jetzt, wenn ein Mensch, der irgendwann mal aufgrund seiner körperlichen Merkmale beispielsweise männlich zugeordnet wurde, dann später gesagt, wenn dieser Mensch sich äußert und sagt, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mädchen, dass das ein Ausdruck einer psychischen Störung wäre, weil man sich nicht vorstellen kann, dass geschlechtliche Variationen existieren und das Geschlecht nicht immer sozusagen direkt mit den Genitalien in Verbindung steht, sondern da auch Variationen existieren. Und wir sind eigentlich dafür oder sagen, Moment mal, das kann ja nicht sein. Geschlecht besteht nicht nur aus sozusagen den sichtbaren Körpermerkmalen, sondern aus ganz vielen Komponenten und schließen da so ein bisschen oder knüpfen da ein bisschen an das, was sozusagen als Erkenntnisse vor dem Zweiten Weltkrieg bzw. vor der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland schon eigentlich Wissen war. Es gab den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der von Zwischengeschlechtern gesprochen hat, beziehungsweise Zwischenstufen und gesagt hat, dass eben Geschlecht nicht nur aus einem Abbild von Adam und Eva besteht, also Adam und Eva, das sind von mir die Worte, aber er hat gesagt, dass es unheimlich viele geschlechtliche Abweichungen gibt. Und da knüpfen wir an und sagen, das sollte man doch eigentlich mal akzeptieren können. Und das passiert aber nicht, weil Menschen meinen, ja, das hätte was mit komischen Vorstellungen zu tun, die im Kopf von Menschen ist.
Es gibt ja auch die Initiative Pink stinkt, weil es jetzt sogar schon rosa Überraschungseier für Mädchen gibt. Also eure Forderung ist auch, diese Rollenzuschreibung nicht so festzulegen.
Es geht um zweierlei. Also einerseits haben wir eine Psychopathologisierung von Verhalten. Das ist vor allem die amerikanische Psychopathologisierung, bezieht sich eher auf diesen Behaviorismus. Also alles, was in dem DSM, in diesem diagnostischen und statistischen Manual der psychischen Störungen der amerikanischen Psychiatervereinigung enthalten ist, bezieht sich eigentlich rein auf Verhalten. Also das ist, wenn man sich da anguckt, es gibt eine Störung, die nennt sich Gender Identity Disorders by Children. Und da geht es eigentlich rein nur um Verhaltensweisen. Da wird gesagt, wenn tatsächlich Kinder sich so und so verhalten, die eben nicht dem körperlichen, also und Verhaltensweisen zeigen, die nicht dem körperlichen Geschlecht entsprechen, dass dieses Kind dann möglicherweise vielleicht sogar psychisch krank ist. Also das heißt, es ist eigentlich eine Fortführung dessen, was sozusagen an Psychopathologisierung im Bereich Homosexualität tatsächlich vorhanden war, wurde einfach fortgeführt und man sagt, es sind Gender Identity Disorders, das heißt sozusagen Abweichungen des Verhaltens. Und die andere Sache ist aber die genauso wichtig ist, die, wo wir auch einen Schwerpunkt drin sehen. Wir sagen nicht, dass also bei Transsexualität, dass es dann nicht um Verhalten geht, sondern da geht es letztendlich wirklich um die Anerkennung einer Ist-Vielfalt, die mit Verhalten überhaupt gar nichts zu tun hat. Also sind zwei Sachen, die man auch wirklich sozusagen trennen muss in der Betrachtung, wobei halt eben die Psychopathologisierung in beiden Ecken stattfindet. Also das heißt, sowohl bezogen auf diese Gender-Verhaltensweisen, heißt ja auch Gender Identity Disorder, und auf der anderen Seite hat man seit den 90er Jahren versucht, sowas wie Transsexualität als sozusagen in der Natur vorkommende geschlechtliche Variationen sozusagen aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen, dass es dabei eigentlich nicht nur um Verhaltensweisen geht. Also es sind zwei unterschiedliche Ansätze.
Ich muss sagen, den zweiten habe ich noch nicht so ganz verstanden, diese Ist-Variation.
Naja, gut, also um das auszuführen, es ist bekannt, dass tatsächlich, also wenn ein Kind auf die Welt kommt und ich habe einen bestimmten Chromosomensatz und ich habe bestimmte körperliche Merkmale und bestimmten Hormonstatus von Menschen und bestimmte sonstige, sagen wir mal, in der Natur vorkommende geschlechtliche Komponenten, dann ist es so, dass immer noch häufig dieser Bereich, der im Englischen sich Sex nennt und im Deutschen dann, also beziehungsweise das lateinische Wort dafür Sexus ist, ja, also unabhängig jetzt von Gender, dass es da schon unheimlich viele Variationen gibt. Das heißt, Menschen, die auf die Welt kommen, sind eben nicht ein Abbild von Adam und Eva, sondern dass Menschen auf die Welt kommen können mit XY-Chromosomen und trotzdem aufgrund von biologischen Vorkommnissen, die davor stattgefunden haben, tatsächlich auf die Welt kommen mit einer Vagina zum Beispiel, obwohl XY-Chromosomen vorhanden sind. Es gibt Menschen, die haben einen anderen Hormonstatus, wo dieser Hormoncocktail, der bei allen Menschen sozusagen einfach nur aus unterschiedlichen Levels von verschiedenen Hormonen zusammengesetzt ist. Es gibt ja nicht sowas wie weibliche und männliche Hormone. Man hört zwar immer, Östrogen wäre ein weibliches Hormon und Testosteron männliches. Das ist aber eigentlich nur eine Vereinfachung der ganzen Materie. Letztendlich geht es nur um die, wie soll ich sagen, diese verschiedenen Levels, die in einem Organismus sich befinden. Und da ansetzend sagt jetzt unser Verein, dass sozusagen nicht nur dann, wenn Genitalien uneindeutig sind, dass es sich um sozusagen eine geschlechtliche Variation handelt, sondern dass eben auch ganz viele, viele andere geschlechtliche Variationen schon per se existieren, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und dass ein Kind das äußert, zum Beispiel mit 3, 4 Jahren und dann äußert, ich bin ein Mädchen, dass man sich nicht von vornherein sozusagen darauf versteifen darf, dann zu sagen, ah ja, was hat denn der Junge, der fühlt sich halt wie ein Mädchen. Weil es macht schon einen Unterschied, ob ich sage, da ist ein Mensch, der sich so fühlt, oder ob der Mensch das ist, was er sagt. Und wir wollen da ein bisschen so die Verbindung und die Brücke schaffen zwischen sozusagen der Selbstaussage des Menschen und gleichzeitig der Anerkennung dieser natürlichen, in der Biologie vorkommenden geschlechtlichen Variationen. Und dazu braucht es eigentlich nur, dass man den Menschen zuhört, weil ich meine, Kindermund tut Wahrheit kund und gibt eben Kinder, die das äußern. Und da wäre es halt gut, das zu wissen, dass es das durchaus geben gibt. Also dass das nichts Widernatürliches ist, sondern dass das vorkommen kann.
Was habt ihr für Anknüpfungspunkte zur Frauenbewegung?
Also ich habe neulich mal drüber nachgedacht, was letztendlich der richtige Satz wäre, um zum Beispiel eine transsexuelle Frau zu beschreiben im Zusammenhang mit Simone de Beauvoir. Ich meine, da gibt es ja diesen berühmten Satz, man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Und letztendlich ist mir dann eingefallen, man könnte zu einer transsexuellen Frau, die sozusagen als geboren wird als Kind und dann weiß, ich bin eigentlich eine Frau, oder schon im Kindesalter sagt, ich bin eigentlich ein Mädchen. Da könnte man auch sagen, eine transsexuelle Frau wird nicht als Mann geboren, sondern sie wird zum Mann gemacht. Und wenn man sich umschaut, wie das in der öffentlichen Wahrnehmung so abläuft, trifft es eigentlich relativ gut. Und da sehen wir eigentlich auch den Anknüpfungspunkt, dass also viele gesellschaftliche Vorstellungen tatsächlich über Transsexualität hinübergestülpt werden, die mit Transsexualität überhaupt gar nichts zu tun haben. Also wenn man sich einen typischen Medienbericht anschaut, über zum Beispiel wenn über transsexuelle Frauen berichtet wird, dann ist es meistens so, dass gesagt wird, naja, das ist irgendwie mal ein Mann gewesen, der fühlt sich wie eine Frau und jetzt hat er sein Geschlecht umwandeln lassen und solche Späße, und das sind alles so klischeehafte Vorstellungen, die mit der Realität eigentlich nichts zu tun haben, sondern im Prinzip nur mit der Außensicht sozusagen auf etwas, und da knüpfen wir an eben sowas an Ideen an, die zum Beispiel Simone de Beauvoir ja auch gefasst hat, dass sozusagen die geschlechtliche Zuordnung sehr stark gesellschaftlich geprägt ist und sozusagen aus irgendwelchen Gründen Menschen meinen, sie müssten sozusagen einem transsexuellen Mädchen andichten, ein Junge zu sein, der sich wie ein Mädchen fühlt, weil da irgendwelche körperlichen Merkmale vorhanden sind, aber letztendlich ist dieser Mensch ja in seinem Wissen viel ernster zu nehmen, als das irgendwie Gesellschaften sozusagen Menschen manchmal zugestehen. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt beim Feminismus, weil da geht es auch um Fremdbestimmung und um Zuordnung von außen, wo bestimmte gesellschaftliche Konzepte über Menschen drüber gestülpt werden und der Mensch an sich dann im Prinzip nur noch seine Aufgabe erfüllen darf, aber nicht mehr er selbst sein darf. Und ja, und das passt eigentlich bei geschlechtlicher Vielfalt auch. Also transsexuelle Frauen, über die stülpt man ja auch immer diese Ansicht drüber, dass man sagt, du bist ein Mann, der sich wie eine Frau fühlt. Und das ist eigentlich genau das, was von vielen Feministinnen am Anfang, zumindest in den 50er Jahren, noch kritisiert wurde.